Wissenschaftsjournalist des Jahres, Träger des Bundesverdienstkreuzes, Ehrendoktor, Honorarkonsul des Staates Palau. Journalist, Autor, Produzent, Filmer, Podcaster und jetzt gerade für Geo und die RTL-Gruppe im Einsatz. Seine Werke wurden millionenfach geschaut, gelesen und gehört. Wenn sich einer mit Haut und Haaren der Aufklärung, der Vermittlung von Wissen verschrieben hat, dann ist es Dirk Steffens. Unser Mentor, wenn es in dieser Episode um die Frage geht, wie erreicht man den Mainstream mit guter Nachhaltigkeitskommunikation? Viel Spaß und Sinn.
Bam, Bock auf morgen.
Weißt du noch, damals in der Schule, im Chemieunterricht oder im Physikunterricht oder in der Mathematik, wie all diese Gleichungen, die Differentiale, die Kurvendiskussionen, wann die vorübergezogen sind? Vielleicht hat dir ja der Lehrer oder die Lehrerin gefehlt, die das anschaulich erklärt hat, die diese Brücken gebaut hat zu dem, was an der Tafel steht und dem, was in deiner Wirklichkeit tagtäglich passiert. Vielleicht hat dir Dirk Steffens gefehlt, weil der macht das so. Jedenfalls hätte ich ihn gut gebrauchen können. Ja, mein Name ist Frank Schlieder von BAM, Bock auf morgen und herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem es wieder darum geht, wie man Marketing für eine gute Zukunft macht. Und für die folgenden gut 50 Minuten habe ich mich gerne wieder auf die Schulbank gesetzt. Ein bisschen länger als eine normale Schulstunde ist es dann doch geworden, aber es lohnt sich reinzuhören. Es geht um gute Nachhaltigkeitskommunikation, es geht um Kommunikation für Mehrheiten und es geht um das Wie, also um die rhetorischen Kniffe, das Denken anzureden. Viel Spaß und Sinn mit Dirk Steffens.
Bam, Bock auf morgen!
Hallo Dirk, schön, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Du hast mehr als 120 Länder bereist in deinem Leben, habe ich gelesen. Wo steckst du denn gerade zu dieser Zeit der Aufnahme?
In München, Schwabing, wo die Geofilm-Redaktion ist.
Das heißt, du bist in einem Tonstudio.
Ja, in der Sprecherkabine des RTL-Landesstudios München. Wir sitzen im selben Gebäude und das ist immer ganz praktisch, wenn es aktuelle naturwissenschaftliche oder ökologische Themen gibt, dann muss ich immer nur ein Stockwerk nach unten gehen und kann direkt live in alle Nachrichten von RTL oder NTV geschaltet werden. Und das machen wir auch sehr regelmäßig, gestern zuletzt.
Ach, tatsächlich. Okay, also du bist jetzt der offizielle Naturwissenschaftsexperte von RTL Deutschland.
Ja, genau. Also nicht nur von RTL, sondern auch von NTV und von Vox, Bertelsmann, was es ist, von Geo halt auch. Da sind ja auch viele Online- und Social-Kanäle dahinter. Also das ist immer so eine kleine Missrezeption. Man sagt RTL und die Leute denken, das sei ein Fernsehsender. So war das vor langer Zeit auch mal, aber tatsächlich ist RTL inzwischen ja ein Konzern, zu dem viele Fernsehsender, Dutzende Radiosender, Zeitschriften wie Geo oder Der Stern gehören und noch vieles mehr. Und ich bin halt in diesem Medienkonglomerat der The Science Guy.
The Experience Science Guy, würde ich in diesem Fall sagen. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Du bist seit knapp 30 Jahren schon unterwegs. Unfassbar viele Wissenschaftsformate schon an den Start gebracht. Und ich möchte dich heute so ein bisschen als Mentor nehmen auf die Frage hin, wie erreicht man eigentlich den Mainstream mit guter Nachhaltigkeitskommunikation?
Ja, das würde ich auch gerne wissen.
Und dass es da kein 0 und 1 gibt, an, aus, ist, glaube ich, völlig klar. Aber man kann sich das annäherungsweise mal erarbeiten sozusagen. Wie erreicht man den Mainstream mit guter Nachhaltigkeitskommunikation? Da stecken verschiedene Aspekte drin. Ich fange mal hinten an. Gute Nachhaltigkeitskommunikation. Deine Erfahrung nach, 2, 3 Punkte dazu. Was muss sie können?
Das eine, sie muss komplizierte Sachen einfach erklären können. Und es gibt oft eine Verwechslung. Einfach heißt nicht simpel oder platt. Vielleicht fängt man mal an mit einem Zitat von Albert Einstein, um das direkt mal richtig aufzuhängen. Der hat den schönen Satz gesagt, man muss alles so einfach machen wie möglich, aber nicht einfacher. Und genau hier verläuft die Linie. Wenn man einen naturwissenschaftlichen, überhaupt einen wissenschaftlichen Zusammenhang wirklich gut verstanden hat, dann ist man meistens auch in der Lage dazu, eine Schlagzeile, eine Überschrift zu machen, die auch in der Bild-Zeitung stehen könnte. Das sollte tatsächlich das Kriterium sein. Man sollte aus den kompliziertesten Dingen eine einfache, griffige, verständliche Schlagzeile machen können, die aber richtig ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Also vereinfachen, ohne falsch zu werden. Da gibt es natürlich Grenzen. Man kann nicht alles endlos vereinfachen, so wie das ja auch das Einstein-Zitat nahelegt. Aber das ist mal Punkt 1. say it simple. Und wenn du das nicht kannst, dann frag dich, hast du es eigentlich wirklich verstanden? In meiner Erfahrung zum Beispiel ist es so, wenn ich Interviews führe mit Forschenden, je jünger und unerfahrener Forschende sind, desto mehr Fachsprache und Fachbegriffe werden benutzt.
Es gibt auch so eine gewisse Unsicherheit, sich falsch auszudrücken, ist mir untergekommen auch. Ne? Mhm.
Genau, weil diejenigen, die in der Forschung noch um Reputation ringen, glauben, sie müssten mit der Sprache ihres Milieus die anderen beeindrucken und zeigen, wie clever sie sind und dass sie es verstanden haben. Mhm. Wenn man es wirklich verstanden hat, hat man genau das nicht mehr nötig und kann in einfachen, klaren Worten sprechen. Das ist mal Punkt 1. Mhm. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man versucht, das ist natürlich ein sehr weiches Kriterium, aber dass man zumindest sich bemüht, auch Ohr an der Stimme der Zeit und den Finger am Puls der Zeit zu haben. Sowas hat schon Strömung. Ich mache das ja, du hast es ja gesagt, schon sehr, sehr lange. Ich bin schon seit 30 Jahren in diesem Job, ein Vierteljahrhundert Wissenschaftsjournalismus.
Wahnsinn.
Und da gibt es auch Trends. Also es gibt halt Zeitläufe, es gibt gesellschaftliche Entwicklungen. Im Moment zum Beispiel glaube ich zu spüren, kann ich nicht mit Studien belegen, ist ein Eindruck aus der Erfahrung heraus, dass es zum Beispiel eine Übersättigung an schlechten Nachrichten gibt. Es ist unheimlich schwierig, Menschen noch mit mehr Klimaartensterben, Stoffkreislaufproblemen zu behelligen, weil sich das Gefühl, ein fast ubiquitäres Gefühl eingestellt hat. Es gibt schon so viele Probleme, von der Finanz- und Inflationskrise über den Ukraine-Krieg bis zu Trump wird vielleicht wieder Präsident, dass immer, wenn man mit Themen wie Klima oder Artensterben kommt, sich so ein Gefühl einstellt von nicht noch ein Problem. Ich halte es nicht mehr aus, dann mache ich die Nachrichten lieber weg. Mhm. Und das muss man ernst nehmen. Das ist ja keine Ignoranz, sondern ein gesundes, normales, menschliches Gefühl des Überdrusses irgendwann. Man kann nur eine bestimmte Problemmenge aushalten und danach verzweifelt man. Und verzweifelte Leute sind nicht das, was wir wollen. Und entsprechend muss man die Nachrichten vielleicht anders und die Nachhaltigkeitskommunikation auch anders aufbauen. Ich versuche heute, das viel positiver zu machen, als vielleicht vor 15 Jahren, als man mit Katastrophenberichten noch aufrütteln konnte. Also die gequälten Tiere im Massentierhaltungsstall oder guck dir den dreckigen Fluss an, wo die Fische sterben, immer auf die 12, immer mit den schlechten Nachrichten. Ich glaube, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Also außerdem haben auch alle begriffen, dass wir ein Problem haben. Wir brauchen Lösungen jetzt.
Du hast es gerade schon gesagt, auch mit Nachrichten tatsächlich aufklären. Für mich schließt sich das ja gerade so ein bisschen aus. Die Nachricht ist ja eigentlich darauf angelegt, erstmal Aufmerksamkeit zu erwecken auf einen kurz angelegten Zeitraum. Die Verweildauer auf einer Nachricht ist nicht wirklich lang. Es ist eine Information unter vielen im Laufe eines Tages. Aufklärung funktioniert aber durch Entschleunigung, durch Verstehen. Und das schließt sich in meiner Welt aus. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir hatten im Januar, als die Bauernproteste waren, hatten wir also unfassbar viele Sendungen zum Thema, wie kann das sein, dass die Bauern auf die Straße gehen, diese großen Proteste. Was aber eigentlich nie kam, das Verstehen des Systems der Landwirtschaft. Also wie das entstanden ist, durch die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union, Ende der 50er schon, ja, wie die Subventionen sich ausgebildet haben. Also den holistischen Rahmen bauen, das können Nachrichten nicht mehr. Wie ist dein Einfluss darauf?
Ich bin ja gelernter Nachrichtenjournalist, deshalb ist das ein Schlag auf die 12 sozusagen für mich. Ich habe tatsächlich, mein erster Job war Deutschlandfunk Nachrichten. Also ich würde mal sagen, das Mutterschiff der gesprochenen Nachricht bis heute. Ich höre immer noch sehr gerne Deutschlandfunk-Nachrichten. Ich finde die immer noch ganz vorzüglich gemacht. Das war eine strenge Schule. Und du hast schon recht, natürlich können Nachrichten nicht in aller Differenziertheit abbilden. Das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Aber schon die Auswahl der Nachrichten spielt eine große Rolle. Und wir haben allerdings ein Problem, das meiner Meinung nach da reinspielt. Journalismus ist in unserem Land sehr stark vom Politikjournalismus geprägt. Also die Mechanismen, die wir anwenden, stammen überwiegend aus dem Politikjournalismus. Für den Wissenschaftsjournalismus ist das aber nicht immer passend, manchmal sogar ernsthaft bescheuert. Mhm. Also mal ein Beispiel. Wenn du eine Politik-Talkshow machst, dann würdest du immer jemanden von der linken und einer rechten Partei einladen, um das Gefühl zu vermitteln, dass du eine ausgewogene Sendung gemacht hast. Wenn du aber über die Erde sprichst, dann kannst du nicht einen Geowissenschaftler einladen, der sagt, die Erde ist eine Kugel und einen anderen, der sagt, die Erde ist eine Scheibe und glauben, die Wahrheit würde in der Mitte liegen. Also diese Mechanik, ich höre die Meinung und die Meinung und die Wahrheit liegt in der Mitte, die ist in der Politik oft zielführend und im Wissenschaftsjournalismus oft wirklich blöd. Mhm. Und das ist keine Theorie, sondern in der Corona, Epidemie. Erinnere dich bitte daran. Was sind da nicht für Menschen am Anfang zu Wort gekommen in Talkshows wie der Bhakti und andere Leute, die Übersterblichkeitszahlen abgestritten haben, die von normalen Krankheiten auf dem Level einer Grippe gesprochen haben. All die sind in Talkshows zu Wort gekommen, weil diese Redaktionen eben in dieses Muster verfallen. Wir bilden beide Seiten ab und dann haben wir guten Journalismus gemacht. Und bei Wissenschaftsjournalismus ist das anders. Du musst jetzt kein Experte oder keine Expertin sein, aber du musst so eine basale Kenntnis von den Themen haben, um überhaupt sagen zu können, das hier ist sprechberechtigt. Wir dürfen unsere Zeit nicht damit verschwenden, mit Vollidioten darüber zu sprechen, ob es einen menschengemachten Klimawandel gibt oder die Erde eine Scheibe ist. Für sowas haben wir wirklich keine Zeit. Und das ist, glaube ich, eine Mechanik, die da reinwirkt. Und bei Nachrichten spielt genau das auch eine Rolle. Aber ich habe gestern zum Beispiel zu 2, 3 Themen bei NTV so ein paar Einordnungen gemacht. Das geht bei Nachrichten schon auch. Also da ging es darum, wie viel CO2 die Wälder binden, um das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung in der Klimaforschung zum Beispiel. Also solche Fragen. Das geht in den Nachrichten schon auch. Und selbst die Nachricht, wenn sie nachrichtlich formuliert hat, hat oft 1, 2 Sätze der Einordnung. Also du kannst natürlich nur eine Zahl raushauen und sagen, 6% der CO2-Emissionen in Deutschland sind im vergangenen Jahr durch die nachwachsenden Wälder gebunden worden. Du kannst dann aber auch dazu sagen, diese Zahl ist aber in den vergangenen Jahrzehnten gesunken oder gewachsen und deshalb ist das Problem nicht gelöst. Das ist ja auch eine Nachricht, aber eine einordnende. Also okay. Ja, du hast recht, aber nicht ganz.
Ja, weil wir hatten Komplexitätsverringern, wir hatten Relevanz in irgendeiner Art und Weise. In diesem Fall, die Leute haben keinen Bock mehr auf schlechte Nachrichten, auf Horrornachrichten, so. Das war so der zweite Aspekt. Vielleicht auch was gute Nachhaltigkeitskommunikation ausmacht. Reinzuhören, was die Leute auch nicht hören wollen. Fällt dir noch was ein?
Ich glaube, man muss auch versuchen, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Also Journalismus ist wie andere Kreativberufe auch ein bisschen großstädtisches Blasenphänomen. Ich habe mal einen Handwerksberuf gelernt. Ich komme aus einem Dorf in der norddeutschen Tiefebene, das Asseler Moor heißt und auch genau so ist. Also ich konnte Trecker fahren, bevor ich Fahrrad fahren konnte. Ich glaube, dass das, was ich früher in meinem Leben oft so ein bisschen als Hemmnis empfunden habe, also ich musste noch mühsam Englisch lernen, als meine Altersgenossen schon von der dritten Auslandsreise zu irgendwelchen Studien an der Sorbonne oder in den USA zurückkamen. Also ich habe da einen kleinen Bildungsnachteil gehabt. Das habe ich damals immer so empfunden. Heute habe ich das Gefühl, dass genau das mir aber hilft, dass ich mal einen Handwerksberuf gelernt habe und aus einem eher bäuerlichen Milieu stamme. Ertüchtigt mich dazu, Dinge sehr klar und einfach zu sagen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also einfach mal fühlen, wo der Schuh den Leuten drückt, nicht immer nur nach Aktenlage entscheiden. Und wenn die Bauern zum Beispiel auf die Straße gehen, natürlich, wenn man nur nach Aktenlage entscheidet, war vieles, was die da gefordert und gemacht haben, falsch. Also Diesel-Agrarsubventionen erhalten zu wollen und dafür das Land teilweise lahmzulegen, das ist natürlich, wenn man nur Zahlen vor sich auf dem Schreibtisch hat, echt blöd. Also komplett falsch. Aber wenn man aus dem bäuerlichen Milieu stammt, dann weiß man, wie eng gestrickt da manchmal die Wirtschaftspläne sind. Und die richtige Reaktion wäre eigentlich gewesen zu sagen, okay, wir dürfen die Subventionen für die Bauern vielleicht nicht kürzen, aber wir sollten vielleicht nur andere Subventionen zahlen, die das Einkommen ausgleichen. Du hast ja die Bauernproteste angesprochen. Das wäre die richtige Kommunikation gewesen, zu sagen, die Bauern haben Recht mit ihrem Protest, aber die Detailforderung ist vielleicht hier nicht die richtige. Also so eine Reaktion, dann hätten die sich auch ernster genommen gefühlt. Aber immer nur zu sagen, die sind gut oder die sind böse, das ist natürlich immer zu platt.
Du hast gerade schon gesagt, man muss bei den Leuten sein, den Leuten da draußen, diese ominöse Menge an Menschen, die einem zuhören, ja, die dieses Land bedienen, der Mainstream. Das ist nämlich dann der zweite Teil dieser Leitfrage. Wie erreicht man den Mainstream mit guter Nachhaltigkeitskommunikation?
Du benutzt übrigens ein Wort, das in der Corona-Krise, ich habe in der Corona-Krise, als ich wie alle anderen auch zu Hause eingesperrt war, Videos gemacht über die sozialen Medien und dazu was gesagt. Damals war Mainstream ein ganz böses Schimpfwort. Der wissenschaftliche Mainstream ist von bestimmten Kreisen, also all denen, die Impfverweigerer, die Maskenverweigerer, die Querdenker, die Verstrahlten, was weiß ich. Also sind ja doch eine Menge Leute am Ende. für die ist Mainstream zum Synonym für Systemling geworden, also für unkritisch, nicht nachdenkend, nicht hinterfragend. Deshalb ist das ein von denen zum Problem gemacht gewordener Begriff, wobei es ja eigentlich gut ist. Die Wissenschaft hat ja sogar Methoden, Mainstream zu bilden.
Absolut.
Also das ist ja ein wissenschaftlicher Prozess. Also Mainstream ist was Tolles.
Ja.
Aber es ist in unserer Gesellschaft, also wenn du mit deiner Mode und deiner Frisur Mainstream bist, dann sage ich im Grunde, du bist ein Langweiler.
Ja, absolut.
Wenn deine politische Ansicht Mainstream ist, dann bist du ein unkritischer Typ. Also das ist ganz komisch. Wir müssten vielleicht mal wieder lernen, dass Mainstream ein Verwandter des Gemeinsinns ist und des sozialen Gewissens und der sozialen Verantwortung und dass das Wort Mainstream deshalb etwas eigentlich ein Kompliment ist. Wenn ich dir sage, du denkst im Mainstream, dann heißt das, dass du kein durchgeknallter Vollidiot bist, der irgendeinen Quatsch erzählt, sondern dass du dich im Rahmen der Vernunft bewegst. Und das ist erstmal ein Kompliment.
Ja, vielen Dank für die Einordnung. Auch, weil man sich dann vielleicht auch mal so die Begriffshoheit wieder zurückholt auf verschiedene Begriffe. Ich meine, ich finde einfach auch mal weitermachen und ignorieren, was andere Gruppen, eben nicht der Mainstream, zu diesen Deutungshoheiten sagt, ist vielleicht auch ganz gut. In diesem Fall der Mainstream, die wohlmeinende Mehrheit. Und wenn ich jetzt einmal ganz platt mal anfange, was Reichweite angeht, ne, Dirk, alle deine Formate zusammen in einen großen Topf, ja, die du bis jetzt gemacht hast in 30 Jahren, du müsstest eine Zahl draufschreiben, wie oft sie gesehen wurden. Was wird wohl draufstehen?
Oha, also ich meine, ich weiß ja, ich habe 15 Jahre Terra X gemacht und da waren pro Sendung so 5 Millionen Leute. Wir haben auch jetzt bei RTL mit der Geostory viele gehabt, eine 250.000 allein beim Podcast, also viele, viele Millionen. Ja, das auch die Bücher natürlich, ne? So die Bestseller sind ja erfreulich, die letzten drei waren ja sogar Bestseller. Das habe ich mir nie ausgerechnet. Das sind schon viele Millionen, ja.
Das ist Wahnsinn. Also wirklich unglaubliche Reichweiten, finde ich. Auch heute noch Terra X. Weiß gar nicht, ob das jetzt noch laut sagen darf, aber das läuft ja alles weiter auf YouTube.
Naja, klar, das ist doch eine wunderbare
große
Sendung.
Kanäle, ne? So eine Million Abos. Ich glaube, deine Sendungen haben da bis zu 3 Millionen Abrufe. Du bist eigentlich einer der größten Influencer bei YouTube, die man sich da so gemeinhin im deutschsprachigen Raum vorstellen kann.
Ja, was witzig ist, weil ich gar keinen eigenen YouTube-Kanal habe, bin ich trotzdem ein großer YouTube-Influencer. Aber das muss ich jetzt ändern. Ich habe gerade einen Piloten gemacht für einen neuen YouTube-Kanal. Mhm. Da müssen wir jetzt auch mal loslegen. Beispiel, auch das passt genau in deinen Fragekomplex. Mhm. Du musst natürlich auch dahin gehen, wo die Leute sind. Und YouTube ist der größte Bewegtbildanbieter auf diesem Planeten. Und da muss man auch immer einordnen. Also Terra X zum Beispiel ist ja großartig. Es war die schönste Zeit in meinem Leben. Also eine wunderbare Redaktion, tolle Sendung, was wir da alles machen konnten. Und es ist ja immer noch, es ist ja ohne mich jetzt wahrscheinlich noch viel besser geworden. Aber da muss man eben auch sehen, man erreicht auch nur zwar eine große, aber doch eine ganz bestimmte Blase. Die ist ziemlich alt im Durchschnitt. Ich weiß nicht, wie die ZDF-Zuschauer im Moment liegen, aber wahrscheinlich so irgendwie im Durchschnitt 65 Jahre alt. Das heißt, das sind überwiegend Leute, die gar nicht mehr im Berufsleben stehen. Die Entscheidungen für Nachhaltigkeit im Job, für ihre Firma, in ihrer Abteilung gar nicht mehr treffen. Natürlich, das will ich jetzt nicht verallgemeinern, aber man muss ja halt mit den Durchschnittswerten arbeiten. Das ist ja auch ein wissenschaftliches Denken. Also du musst schon dahin gehen, wo die Leute sind, die dich nicht hören wollen und die was zu sagen haben. Und das heißt, du musst zu YouTube gehen, du musst zu RTL gehen, du musst zu populären Zeitungen gehen und darfst aber keinen wissenschaftlichen Scheiß erzählen. Das ist dann immer wieder die Herausforderung. So kriegst du A, Reichweite und B, hast du vielleicht das Anliegen, dass wir Wissenschaftsjournalistinnen ja alle haben. Nämlich, wir möchten die richtigen Informationen in die Gesellschaft einspeisen, damit die Gesellschaft dann die bestmöglichen Entscheidungen trifft. Das erreichst du natürlich nur, wenn du auch mit den Leuten redest, die diese Entscheidung treffen und nicht mit einer Blase von wohlgebildeten älteren Herrschaften. Also das funktioniert ja auch nicht. Also auch da muss man immer in Bewegung bleiben und immer gucken, wo stehe ich da, wo gehe ich da hin, mit wem rede ich eigentlich?
Hast du denn den Eindruck, dass du damit auch wirklich was bewirken können, also im Dienste der Aufklärung, bedachter umzugehen, besorgter mit dem Planeten, auf dem wir leben, ein Bewusstsein für Evolution zu schaffen, deren Teil wir sind, ne, 4,5 Milliarden Jahre, alles, was wir haben, ist ja Teil der Evolution, empathischer umzugehen mit seinem Umfeld. Was sind die Rückmeldungen, die du dafür bekommen hast, nicht?
Nö. Also vielleicht eine Anekdote, die dieses Nö beschreibt. Also ich saß durch einen irren Zufall mal auf irgendeinem längeren Flug im Flugzeug neben Ranga Yogeshwar.
Da wäre ich gern dabei gewesen.
Und Ranga und ich hatten kaum Platz genommen. Da kam der Steward und sagte, hey, wie schön, dass Sie an Bord sind, die beiden. Wollen Sie nicht mal zum Piloten vorne in die ins Cockpit kommen? Und dann sind wir dahin und kaum saßen wir, wurden wir dann von der Crew, ich meine, so eine Crew von so einem Flugzeug muss ja auch ein paar basale Kenntnisse um Naturwissenschaft haben. Schließlich Physik ist das, was ihr Ding am Fliegen hält. Kaum saßen wir, jetzt mal ehrlich, das mit der Mondlandung, das war doch nicht so, oder? Und dann wurde auch noch der Klimawandel in Frage gezogen. Und als wir zurück zu unseren Plätzen gingen, guckte Ranga mich nur an und sagte, wir haben versagt. Das hat uns noch nie jemand zugehört. Das sind die schlimmen Erlebnisse, aber zum Glück gibt es auch die anderen. Ich treffe oft Leute, die auf mich zukommen und sagen, hey, Sie sind der Grund dafür, dass ich Biologie studiert habe. Aber ich sage, oft ist inzwischen so, frage ich, welches Semester? Dann sagen die, ja, vor 10 Jahren fertig geworden. Ich bin inzwischen Professor. Da sehe ich mal, wie alt ich schon bin und wie lange ich das schon mache.
Es gibt im Grunde genommen auch keinen anderen Weg. Also wenn man sich die Studien anguckt, sagen wir 20% der Menschen, in Anführungszeichen, da draußen, die sind nachhaltig orientiert. Sie sind so ein bisschen so linksliberal, die Hedonisten, die können sich's leisten. Sie wollen sich's halt auch leisten. Sie wollen diesen Weg halt auch mitgeben. Auf der anderen Seite gibt es 20% derjenigen Leute, die man eigentlich schon kaum mehr erreichen kann, so in der Gesellschaft, die einfach gar nicht zuhören. Da ist vielleicht schon das Problem, dass du überhaupt für RTL und ZDF arbeiten, die direkt sagen, komm, Staatsfunk, Staatsmedien, da bin ich raus. Da glaube ich ohnehin gar kein Wort, so. Und dann gibt es aber die große Masse dieser 60% dazwischen, die man auf seine Seite ziehen kann. Fällt dir da eine andere Möglichkeit an, als gute Kommunikation zu machen, neben den politischen Rahmenbedingungen eigentlich?
Nee, das kannst du nicht. Und man muss auch ehrlich sein, das, was du jetzt mit 20% bezifferst, das spiegelt sich ja auch in politischen Präferenzen, in Umfragen und so wieder. Der Kameramann, mit dem ich ein Vierteljahrhundert lang schon um die Welt gefahren bin, der sagt immer, es gibt 10% Arschlöcher. Und zwar unabhängig von Hautfarbe, Religion, Herkunft, Bildungsstand, unabhängig davon, wo auf der Welt du bist. Er persönlich, das ist natürlich super unwissenschaftlich, 10% Arschlöcher, das heißt, er gibt, und da bin ich dabei, 10% der Menschen, die muss man für den öffentlichen Diskurs zumindest als verloren ansehen. Also, ob das jetzt 10 oder 20% sind, ich weiß es nicht. Aber es gibt eine bestimmte Zahl von Menschen, die sind wirklich für den öffentlichen Diskurs verloren. Und wir sollten nicht unsere Zeit damit verschwenden, zu versuchen, die ganze Zeit die zu überzeugen davon, dass es vernünftige Sachargumente gibt und sie deshalb ihre Meinung überdenken sollten. Ich bin jetzt so lange im öffentlichen Leben. Ich habe zum Beispiel noch nie erlebt, dass du durch ein Gespräch, wenn du in eine Diskussion mit einem Rassisten oder einer Rassistin gehst, dass du durch ein Gespräch und durch Sachargumente in einem Gespräch herbeigeführt hast, dass am Ende eines Gesprächs jemand sagt, du hast recht, ich bin jetzt kein Rassist mehr. Mhm. Sowas gibt es nicht. Mhm. Natürlich gibt es langwierige Prozesse. Menschen, die in der Sozialarbeit tätig sind, könnten da sicherlich viel klüger als ich etwas dazu sagen, wie man Menschen hilft, eigene Ideologien, in denen man gefangen ist, rauszukommen. Aber man kann nicht einfach durch öffentliches Reden miteinander, durch eine Talkshow oder eine Podiumsdiskussion die Weltsicht von einem Menschen verändern. Und das ist ein Fakt. Und das müssen wir irgendwann mal anerkennen. Und das heißt, wir müssen damit leben. So unbefriedigend, so bitter, so kalt und so schwer sich das auch anfühlt, dass wir 10 oder wie du sagst, vielleicht auch 20% verloren haben. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir für die 80%, die dann ja mindestens noch übrig sind, dass wir da die richtigen Informationen einspeisen, um Missverständnisse auszuschließen. Also die Verantwortung wird dadurch größer. Und ich kann auch nicht sagen, ich glaube, das kann man auch gar nicht herausfinden, weil es früher natürlich diese Möglichkeiten der sozialen Erhebung gar nicht gab, ob der Anteil der Abgedrehten früher größer oder kleiner war. Ich nehme an, meinem Kameramann hier folgend, dem Olli, schöne Grüße übrigens an der Stelle, die Zahl der Idioten ist mehr oder weniger konstant. Nur die Art und Weise, wie man die managt, das kann man besser oder schlechter machen.
Vielleicht auch mit einer gewissen Demut. Du hast mal gesagt, ich bin eine ganz kleine Wurst und ohne mich geht es genauso wie mit mir.
Möglicherweise ja sogar besser. Das ist etwas, was mich die vielen Expeditionen gelehrt haben. Weißt du, ich habe so oft an Orten gestanden, an denen ich dachte, ich bin nichts. Also wie bei Per Anhalter durch die Galaxis, da gibt es ja diesen tollen Moment, wo man in so eine Maschine gehen kann, die einem die eigene Bedeutung in Relation zum gesamten Universum vor Augen führt. Und die meisten Menschen, die das mal gefühlt haben, bringen sich sofort um, sterben oder werden wahnsinnig. Ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Aber ich habe zum Beispiel letzten Monat gerade in Nicaragua im Krater des Masaya-Vulkans gestanden. Das war einer der ganz wenigen offenen Lavaseen. Und wenn du da stehst und dieser Vulkan, der bebt und schüttelt sich und kleine Steinlawinen kommen um dich herum runter und du blickst ins Innere der Erde, dann kann ich fühlen, wie unwichtig all das ist, was mich morgens beim Aufstehen ärgert, die Steuererklärung, der Zahnschmerz, irgendwie mit in meinem Alter dann der Meniskus im rechten Knie, dass all diese Dinge, die ich für groß und wichtig und beschwerlich halte, dass die wirklich nichts sind im großen Ganzen. Und das macht mich nicht klein und traurig, sondern das macht mich leicht und froh. Mhm. Denn es zeigt mir ja, da gibt's Themen, die so viel, die völlig losgelöst von mir und so viel größer sind, dass ich da wissenschaftliche Freude am Denken wirklich tief eintauchen kann und mich nicht damit beschäftigen muss, dass mein Leben endlich ist oder meine Haare immer grauer werden. Mhm. Und das, deshalb ist Demut hört sich ja immer so an, als würde man sich klein machen. Ich empfinde das nicht so. Ich finde, Demut ist etwas, was das Leben fröhlich und den Blick frei macht.
Vielleicht hatte ich das auch gerade so populär gemacht, so populär, dass du zu RTL gegangen bist. Ne? Also ich habe mich gefragt, wie erreicht man eigentlich möglichst viele Menschen, wenn man von der reinen Anzahl angeht. Wärst du beim ZDF ja besser aufgehoben gewesen. Die sind mittlerweile in allen Zielgruppen Marktführer. Ich weiß nicht, zur Zeit, als ich bei
RTL... Das stimmt nicht.
Nein.
Mhm. Alles, was 1449, 1459 ist und so, ist RTL nach wie vor Marktführer. Das ist auch mit einem gewissen Abstand so. Mhm. Aber overall, also in der Zielgruppe ab 3 Jahre, wie man so schön sagt bei uns beim Fernsehen, da ist das ZDF natürlich das Größte. Aber das hat bei mir natürlich auch persönliche Gründe. Und ich habe das so lange gemacht, dass irgendwann dieses Abenteuergehen, das ich ja bei Terra X ausleben durfte, auch diesen Bereich erfasst hat. Also jetzt einfach zu sagen, ich mache jetzt die nächsten 15 Jahre das einfach genau so weiter. Mhm. Das ist zwar sehr schön, aber das hat mich dann tatsächlich, ich hatte diesen Thrill nicht mehr. Offenbar habe ich so ein kleines Abenteuergehen in mir und muss dann immer mal was Neues ausprobieren. Und ein Abenteuer ist ja etwas, ein Abenteuer ist nicht, wenn du deinen Bulli packst und campen gehst und dann mal draußen schläfst. Das ist kein Abenteuer, sondern das ist eine schöne Zeit. Mhm. Ein Abenteuer ist ja dadurch definiert, dass du nicht weißt, wie es ausgeht. Also ganz ernsthaft nicht weiß, was wird draus. Und das hat mich auch beruflich gekitzelt und ich bin auch genau in der Situation. Also wir entwickeln ja diese Marke Geo, ne? Ich arbeite ja bei Geo. Also auf meiner Visitenkarte steht Geo, das grüne Heftchen, daran möchte ich nochmal erinnern, das ist ja Teil von RTL. Aber wie das alles so ausgeht und welche Sendung wir in den nächsten 10 Jahren da machen werden und wie groß oder klein das wird, das ist alles offen und ich finde das sehr aufregend. Es ist ein Abenteuer. Das heißt, es kann auch schief gehen.
Ja. Also das kann ich bei Bam Bock auf Morgen auch total unterstreichen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wohin die Reise da noch geht. Das macht es auch anstrengend. Aber was macht das Abenteuer für dich denn aus? Brauchen wir? Also wir sind als Menschen immer Abenteurer auch gewesen. Müssen wir mehr Abenteuer wieder zurückholen in uns?
Naja, ich möchte es. Ich bin ich und kann nichts extrapolieren, was mich betrifft. Also ich kann ja mich nicht verallgemeinern. Aber ich habe bei mir im Leben die Erfahrung gemacht, wenn ich mich nicht selbst regelmäßig mit Herausforderungen konfrontiere, die gefühlt eine Nummer zu groß für mich sind, dann verfalle ich in ein seltsames Phlegma. Also das ist beim Sport so, das ist bei Expeditionen so, das ist aber auch und vielleicht sogar vor allem im Beruf so. Also immer wieder die Herausforderung suchend und sagen, hey, wir machen jetzt mal eine Wissenschaftsdoku um 20.15 Uhr, 1,5 Stunden lang bei RTL. Alle gucken mich an und sagen, du bist ja bekloppt. Und in diesem Moment triggert es mich. Also in diesem Moment, in dem alle sagen, du gehst zu dem Sender, der nur diese komischen flachen Programme hat. Warum bist du nicht bei Terra X geblieben? Das funktioniert doch nie bei denen. Sobald es so wird, kitzelt es mich und ich muss es versuchen.
Und mit den Ambivalenzen auch des Medienlebens umgehen, dann kann es schon mal sein, dass eine Geo-Show ein Splitscreen hat, wo eine AIDA-Kreuzfahrt beworben wird oder sowas. Du hast gerade eben zur Markenwelt nochmal was gesprochen. Terra X, Geo. So, das sind für mich, das sind zwei wahnsinnig starke Wissenschaftsmarken, so, die auch viel Tradition haben. Braucht es denn auch diese Marken, um beim Mainstream anzukommen? So als Anker von Wissen. Hilft es mehr oder ist ein Dirk Steffens reicht ja schon?
Nein, der reicht natürlich nicht. Also Marken dieser Art sind Vertrauensanker. Terra X gibt es ja auch schon seit fast einem halben Jahrhundert, genauso wie Geo. Das sind ähnlich alte Marken. Und die Menschen haben halt über Jahrzehnte die Erfahrung gemacht, dass du den Informationen, die du dort bekommst, vertrauen kannst. Vielleicht hat es hier und da mal einen kleinen Fehler gegeben, weil wir Menschen sind und Menschen Fehler machen. Aber im Großen und Ganzen sind das ganz besonders vertrauenswürdige Marken. Das gilt für Terra X und Geo gleichermaßen. Und das ist der Wert dieser Marken. Also wenn du eine kontroverse Frage hast oder du hast deinen eigenen Meinungsbildungsprozess noch nicht abgeschlossen, zum Beispiel in so einer Energiekrise, ist Atomkraft vielleicht doch eine gute Idee? Sollten wir vielleicht doch wieder auf Kernenergie setzen? Ja, nein. Dann musst du ja ein bisschen was wissen. Und wo guckst du danach? Also das hilft dir dann nicht, wenn du in deiner TikTok-Blase irgendwie die Kommentare liest, weil da einfach zu viele Verstrahlte, sorry für das Sprachbild, zu viel Verstrahlte unterwegs sind. Da brauchst du ein paar verlässliche Quellen und du kannst als Mensch, der einen ganz anderen Berufsweg hat, jetzt auch nicht immer gleich eine physikalische Studie lesen, um deinen Meinungsbildungsprozess dazu befeuern. Du musst das aufgearbeitet haben in einer verständlichen Form und dafür sind diese Marken enorm wichtig. Ich glaube sogar immer wichtiger.
Wir waren beim Thema, wie erreicht man den Mainstream mit guter Nachhaltigkeitskommunikation? Ein Aspekt fehlt noch, nämlich das Wie. Hast du so ein paar rhetorische Kniffe, Stilmittel, wo du sagst, damit kommt man bei den Menschen an, damit erzeugt man Bilderwelten, damit kommen wir in der Seele, in der Aufmerksamkeit an?
Ja, also zwar über Sprache habe ich schon kurz gesprochen, sprich so, um es mal mit Martin Luther zu sagen, der seinen Pastoren für eine Predigt einen Tipp gegeben hat, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör schnell auf. Das ist nach wie vor ein ganz guter Leitfaden, wenn man Menschen was nahebringen will. Also sprich so wie die Leute und nicht so wie die Experten. Und das, was du gerade beschrieben hast, das mache ich natürlich sehr bewusst. Die Beobachtung des Kleinen ist etwas, was Menschen, glaube ich zumindest, alle aus ihrem eigenen Leben kennen. Also du machst einen Waldspaziergang und siehst da eine Kastanie liegen oder einen Tannenzapfen oder ein Reh huscht vor dir über den Weg. Und da kann man Leute abholen. Also ich versuche immer Menschen, das ist das rhetorische Grundmuster, das dramaturgische Grundmuster, da abzuholen, wo ihre eigene Erlebniswelt ist. Und nicht, wie das oft auch gemacht wird, mit den abstrakten Sachen anfangt. Ja, also ich würde eine Klimageschichte niemals damit anfangen zu sagen, der Planet Erde hat sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal 1,5 Grad, bla bla bla. Das ist ganz weit weg. Sondern ich würde im Idealfall damit anfangen, haben Sie in den letzten Sommern auch so viel geschwitzt wie ich? Viel mehr als sonst. Ist das nur gefühlt oder ist das wahr? Gucken wir doch mal auf die Statistiken. Mhm. So würde ich immer eine Erzählung anfangen, damit klar wird. Und das ist das große Problem in der Wissenschaftskommunikation. Du sagst immer Nachhaltigkeitskommunikation, aber das ist ja im Grunde Wissenschaftskommunikation.
Mhm, absolut.
Dass du fühlbar machen musst. Und ich meine nicht erklären abstrakt, sondern fühlbar machen musst. Was hast du mit dem Thema zu tun, über das ich hier gerade rede? Was hast du zu tun mit dem Vulkan Masaya in Nicaragua? Was hast du zu tun mit dem Schneehasen, der da durch Nordamerika hoppelt? Was hast du zu tun mit den Haien, die am Korallenriff in Honduras unterwegs sind? Warum sollst du dir das anhören? Warum soll dich das interessieren? Was macht das mit deinem Leben? Und die Dramaturgie muss immer darauf zielen, oder das ist zumindest meine Idee von Dramaturgie, klarzumachen, du hast was damit zu tun, weil diese Erde wie ein großer Organismus funktioniert und alles mit allem verbunden ist. Und das kann man nicht so abstrakt sagen. Das ist was für ein Hörsaal, nicht fürs Fernsehen, nicht fürs Buch, sondern nur für ein Hörsaal. Aber in der Nachhaltigkeitskommunikation, geh ins Leben der Leute und erkläre, was deren Leben mit dem da draußen zu tun hat und wie die Rückkopplungseffekte sind.
Ganz starkes Stilmittel oder ein ganz starkes Format, also was ich wahnsinnig gern gehört habe, ich spreche jetzt auch gerade, Präteritum fällt mir ein, weil ich vermisse eine neue Staffel, da geht es um eine Podcast-Kettenreaktion. Das ist für mich einfach wunderbar, wie man dieses Wollknäuel der Komplexität aufdröselt und daraus einen roten Faden macht. So. By the way, mal ganz kurz, macht ihr noch eine neue Staffel?
Nein, wir machen keine neue Staffel, wir machen ein neues Endlos-Format, weil der Erfolg so groß war. Wir haben ja bisher zwei Staffeln gemacht. Und die waren so erfolgreich, dass wir jetzt anfangen, daran zu arbeiten, ein 14-tägiges Format ohne Ende zu machen. Also einen dauerhaften Podcast, Kettenreaktion, genau das Ding, nur ohne Ende. Und da bauen wir gerade so ein bisschen was auf. Und man braucht ja ein bisschen Vorlauf, wenn du alle 14 Tage dann so eine Folge veröffentlichen möchtest. Du brauchst ein bisschen Vorlauf. Das machen wir also ab Sommer. Ah, hoffentlich schaffen wir es wirklich. Ich möchte es noch nicht versprechen, aber Könige ist doch schon mal an. Ab Sommer wird es Kettenreaktionen dann ohne Ende geben. Alle 14 Tage neu.
Ja, ja, und
das ist aber auch genau die Idee, oft zu erzählen. Guck mal, du gehst in so einen, du hast von dieser linksliberalen Blase, den 20% gesprochen. Mhm. Die versuchen hedonistisch gut zu leben. Mhm. Was ja, ein bisschen Widerspruch in sich ist, aber okay. Ich gehöre ja auch zu dieser Blase. Auch man darf sich übrigens auch in der Wissenschaftskommunikation, in der Nachhaltigkeitskommunikation, das ist ganz wichtig, ne? Man darf sich keine Illusionen über die eigene Rolle machen. Also wie viel ich fliege, was mein Beruf ausmacht, dass ich halbwegs wohlhabend geworden bin damit, mein Lifestyle. Ich habe ein Wochenendhaus in Norddeutschland, wohne aber in Bayern. Also das sind Dinge, die man selber nachhaltigkeitskritisch auch beleuchten muss und vor allen Dingen transparent machen muss. Also sich nicht verstecken hinter so den Umweltfloskeln und nach dem Vortrag dann in seinen SUV steigen und nach Hause fahren. Das kann man nicht machen. Mhm. Also es sei denn, man ist der Überzeugung, dass SUVs kein Umweltproblem sind. Na, dann muss es aber auch erzählen. Diese eigene Verortung, wo stehe ich denn eigentlich in diesem ganzen Spiel? Nicht den Zeigefinger erheben, das ist vielleicht das Allerwichtigste. Niemals, niemals, niemals den Leuten sagen, ihr seid blöd, was ihr macht, ist schädlich, hört auf damit. Ich bin auch ein norddeutscher Sturkopf. Mhm. Wenn mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, schalte ich sofort auf Durchzug. Ich habe auf sowas keine Lust. Und deshalb mache ich das auch nicht. Die Dramaturgie muss immer so sein, dass du die Schlussfolgerung nicht miterzählst. Also du erzählst die Geschichte so, dass du vielleicht eine Schlussfolgerung nahelegst. Aber diejenigen, die dir zuhören, dich lesen oder dich anschauen, sollen selbst auf den Gedanken kommen, was das bedeutet. Denn wenn sie selbst auf die Idee kommen, wenn es ihre Idee dann ist, aufgrund der Informationen, die du geliefert hast, dann sind sie davon auch wirklich überzeugt. Aber wenn du sagst, wie Fridays for Future das zum Beispiel auch ganz falsch gemacht hat, obwohl ich natürlich toll finde, dass Fridays for Future so viel Awareness für das Klimathema geschaffen hat, aber Forderungen wie hört auf, Auto zu fahren oder fliegt nicht mehr in Urlaub, die sind wirklich, ich muss es leider so sagen, die sind leider ein bisschen doof.
Den Nachtisch, den gedanklichen Nachtisch der Erkenntnis, den überlässt du dann den Zuhörerinnen, den Zuschauerinnen.
Ja, denn das heißt ja auch, dass ich die Leute, für die ich das mache, mit denen ich ja kommuniziere, ernst nehme. Mhm. Und wenn ich jemandem vorgebe, was die Schlussfolgerung zu sein hat, was die Handlungsschluss, was die Handlung jetzt sein muss und was man zu denken hat, dann nehme ich den ja nicht ernst, sondern bevormunde diesen Menschen. Und das ist auch ein ganz großer Fehler. Also immer ernst nehmen, auch wenn du mit Leuten redest. Also wir können ja mal ehrlich sein, natürlich gibt es Bildungsgefälle zwischen Menschen. Natürlich werde ich regelmäßig in Diskussionen verstrickt, wo ich denke, wow, das ist jetzt jemand, der hat sich mit dem Thema Klimawandel noch nie ernsthaft beschäftigt. Das sind jetzt wirklich keine fundierten Sachen, sondern ziemlich platt. Aber das dann trotzdem ernst nehmen und nicht sagen, du doof, mach jetzt, was ich sage, denn das funktioniert nicht. Und das ist war schon bei Fridays for Future falsch. Bei den Klimaklebern ist es dann ganz schief gelaufen. Mhm. Ne? Also wie man mit den richtigen Zielen so viel falsch machen kann, das ist auch schon wieder fast ein Fall für die Wissenschaft, finde ich. Also,
ja, absolut. Und halt auch umgekehrt, wie man mit den falschen Zielen so viel richtig machen kann, das beweist ja uns ja auch gerade die Demokratiekrise und der Populismus auch. Ne? Also auch da kann man sicherlich auch, sollte man auch nochmal genau studieren, wie ist das eigentlich dann passiert und das analysieren. Und vielleicht kann man ja auch was mitnehmen, bestenfalls.
Ja, für und das, was du sagst, ist entscheidend wichtig. Wenn man sich anguckt, was uns, egal ob es jetzt Klimawandelleugner oder AfD-Politikerinnen sind oder wer auch immer, was die Leute uns versprechen, die Populisten, sind immer einfache Antworten, mit denen alles besser wird. Das ist die Hauptmethode des Populismus. Also um es mal mit, sagen wir mal, fremdenfeindlichen Milieus zum Beispiel sagen, wenn wir weniger Ausländer und Flüchtlinge hier reinlassen und mehr abschieben, dann wird in diesem Land alles besser. Dann sinkt die Kriminalität, alle haben Arbeit, wir werden alle wohlhabender, es wird alles super. Natürlich ist das vollständiger Quatsch. Vollständiger Quatsch. Aber das ist so eine Art simples Heilsversprechen. Und wenn du dir das genau anguckst, egal ob es Trump ist oder fremdenfeindliche Menschen oder Leute, die komische Technikversprechen zur Lösung des Klimawandels machen. Also diese einfachen Antworten, das ist die größte Gefahr. Das ist auch so ein Leitsatz von mir, den versuche ich immer zu berücksichtigen. Es gibt für komplexe Probleme keine einfachen Antworten. Das gibt es einfach nicht. Und ein Grundrezept der Kommunikation ist da auch, wenn man sowas hört, wenn irgendjemand eine einfache Antwort hat, wie fliegt nicht in Urlaub, dann wird das Klima wieder besser, dann müssen sofort die Alarmlampen angehen, weil da irgendwas nicht stimmen kann. In diesem Fall war es dann ja auch so, in der Corona-Krise konnten wir dann mal messen, was passiert eigentlich, wenn Ferntourismus tatsächlich zum Erliegen kommt. Das war eine ökologische Katastrophe, weil zum Beispiel in Afrika so viele Millionen Touristen fehlten, deren Einnahmen, also die Einnahmen, die man aus diesem Tourismus generiert hat, waren eben auch die finanzielle Grundlage für viele Naturschutzgebiete. Damit wurden die Gehälter der Ranger, der Wildhüterinnen bezahlt. Abholzung und Wilderei sind durch nicht in den Urlaub fliegen so fürchterlich explodiert, dass man sagen muss, okay, das bisschen CO2-Ersparnis, das was gut fürs Klima war, war vielleicht aber ökologisch insgesamt Mist. Und das kann man ja mal auf die einfache Formel bringen. Die Naturschutzgebiete der Welt verzeichnen pro Jahr ungefähr 8 Milliarden Besuche. Stellen wir uns doch alle mal gemeinsam vor, was passiert, wenn da keiner mehr hinfährt. So, und übrigens an der Stelle musst du jetzt auch wieder Schluss machen, das ist ja mein rhetorisches Muster, die Antwort nicht geben, sondern jeden und jede selbst drüber nachdenken lassen. Was passiert eigentlich, wenn Menschen nicht mehr in die Naturschutzgebiete und die schönen Naturgebiete auf diesem Planeten reisen? Was passiert dann mit denen? Einfach mal selber drüber nachdenken.
Ein letzter Punkt zu diesem Thema. Was ich spannend finde, ist diese Informationsasymmetrie. Du weißt ja, in der Recherche, im Tun, in Kraft deiner langen Arbeit hast du ja massiv viele Wissen. Und du stellst dir womöglich ganz andere Fragen, die bestenfalls später deckungsgleich sind mit den Fragen, die sich die ZuschauerInnen stellen sollen. So, da muss man aber erstmal hinkommen. Also, ne? Du musst ja ab einem gewissen Punkt loslassen können von der Tiefe deines Wissens und reingehen können in die Neuerfahrung einer Materie. Wie gelingt dir das, um da überhaupt hinzukommen, sich den ZuschauerInnen die Antworten zu geben? Ist ja immer geneigt, als Lehrer auch aufzutreten und zu sagen, ich kann das jetzt mal bis zum Ende deklinieren.
Ja, unter Schmerzen. Also das war jetzt zum Beispiel wieder eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Wir haben ja unsere erste große Geodokumentation, die bei RTL lief, die hieß, wie wir die Erde gesund essen. Die Grunderkenntnis dahinter ist eigentlich eine ganz andere gewesen. Mir ging es gar nicht darum, um Essen, was du jetzt in deinem Kühlschrank hast oder nicht, sondern die etwas verwirrende Erkenntnis, dass das größte Umweltproblem auf dem Planeten Erde nicht Industrie, Autoverkehr, Flugverkehr oder sowas sind, sondern die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren. Also egal, ob du jetzt im Bereich Klimaschutz, Artensterben, Stoffkreisläufe oder, also wenn du die planetaren Grenzen bedenkst und der Spur folgst bis zur Ursache, landest du im Grunde immer auf irgendeinem Maisfeld, irgendwo in Idaho oder in Niedersachsen oder so. Und festzustellen, dass tatsächlich die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren, den größten Impact auf das Ökosystem Erde hat, auf unser Geosystem, ist erstmal verwirrend. Denn du kannst ja anders als beim Autofahren keine simple Forderung aufstellen. Du kannst nicht sagen, dann hört auf mit dem Auto zu fahren. Du kannst ja nicht sagen, hört auf zu essen. Keine Option. Die Weltbevölkerung steigt sogar noch. Dann hast du ein Flächenproblem. Die Fläche der Erde ist begrenzt. Das heißt, die Anbauflächen sind auch begrenzt und man kann sie nicht vergrößern und die Zahl der Menschen, die Essen brauchen, steigt. Aber jetzt ist die Nahrungsmittelproduktion schon so schlimm, dass sie unseren Planeten kaputt zu machen droht. Das ist eine fürchterliche Sackgasse, in die man sich da denkt, wenn man in den großen Geosystemen des Planeten denkt. Aber in so einem Film, der dann um 20.15 Uhr bei RTL läuft, musst du irgendwann darüber reden, wenn du deinen Kühlschrank aufmachst, was steht da eigentlich drin und wie kannst du das besser machen? Und du musst eine Denkkette herstellen von dem Kühlschrank eines durchschnittlichen Menschen in Deutschland hin zu den großen Stoffkreislaufsystemen der Erde, die durcheinander geraten sind. Über die haben wir in dem Film überhaupt nicht gesprochen. Aber das ist das, wo ich gedanklich herkomme.
Respekt davor. Ganz toller Film übrigens, ganz tolles Buch, alles in den Shownotes verlinkt. Und es ist in der Tat so, auch uns treibt beim Bambock auf Morgen Festival das Thema Ernährung um. Dann aus einer Markensicht, aus einer Marketing-Sicht, wie schaffen wir es eigentlich auch, Muster aufzubrechen, auch innerhalb der Unternehmen Maßnahmen zu bilden, die auch so vertrauensvoll sind, dass man darüber kommunizieren kann. Ich sage jetzt mal, ein Korkdeckel auf ein Marmeladenglas wird nicht helfen, um nachhaltiger zu werden, aber das Sourcing der Erdbeeren durchaus.
Ne? Ja, und was du da sagst, ist in jedem Zusammenhang wichtig. Also wir tendieren ja auch immer dazu, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, du bist hier der Böse in diesem Spiel. Das ist besonders leicht, wenn wir über Supermärkte reden oder die großen Nahrungsmittelhersteller oder überhaupt über große Industrien. Aber ich versuche mich auch dem wieder gedanklich anders zu nähern. Also nehmen wir mal irgendein bekanntes, populäres Beispiel. Nehmen wir mal Volkswagen, das ist der größte Automobilhersteller in Deutschland. Wenn man jetzt sagt, Autofahren mit Verbrennern ist scheiße und VW hat ganz viele von diesen Autos gebaut, dann darf man trotzdem nicht auf diesen Konzern zeigen, sondern der hat das gemacht, was in der Zeit das Richtige war. Und wir wollen auch nicht vergessen, bei so einem Konzern arbeiten 100.000 Menschen. Die haben Familien, die haben Kinder und die wollen alle eine Zukunft. Das heißt, man kann jetzt nicht so tun, als würde es in diesem Spiel irgendwo die Bösen geben. Das ist ja gerade das Vertrackte an Nachhaltigkeitskommunikation. Wir haben oft den Fehler gemacht, wie in so einem Kriminalfall. Suchen wir nach den Schuldigen und die würden wir dann am liebsten vor Gericht stellen. Die Wahrheit ist aber, dass wir alle schuldig sind, weil wir sitzen alle in einem Boot. Und niemandem ist geholfen, wenn ich sage, dieser Lebensmittelhändler, dieser Autohersteller oder jener Plastikproduzent ist böse. Der richtige Weg ist zu sagen, hey, Volkswagen, ihr habt umgedacht und ihr macht jetzt überwiegend Elektromobilität und versucht das wirklich zu machen. Und wenn ich irgendwie kann, unterstütze ich euch dabei. Es ist doch toll, wenn so ein Riesenkonzern sich bewegt. Der Leverage, also der Hebel, was zu verändern, ist ja auch viel größer, als wenn ich einen kleinen Unverpacktladen bei mir in Hintertupfingen aufmache. Das ist zwar ehrenwert, aber rettet die Welt natürlich viel weniger, als wenn BlackRock, der größte Finanzdienstleister der Welt, einen Brief schreibt und sagt, Kohleinvestitionen lohnen sich nicht mehr. Dann sagen alle großen Unternehmen auf der Welt plötzlich, okay, BlackRock als größter Finanzdienstleister gibt mir keine Kredite mehr, ich lasse das mal lieber mit der Kohle und investiere woanders. Diese Hebel zu aktivieren, ist sinnvoll und das macht man nicht, indem man die Akteure beschimpft und so tut, als sei man selbst der Messias, der es drauf hat und weiß, wo es lang geht, sondern man geht dahin und sagt, wir sitzen in einem Boot, was kann ich tun, was kann ihr tun, was können wir zusammen tun? Diese Haltung ist eben auch ganz wichtig.
Absolut. Also kurz in der eigenen Werbetrommel gerührt, liebe Sustainable Immigrants, so taufen wir sie. Kommt zu unserem Festival, lasst uns gemeinsam austauschen, wie wir gute Maßnahmen im Unternehmen entwickeln und vor allen Dingen gut darüber kommunizieren können.
Ja, und auch die großen Unternehmen, die sollen auch zu euch kommen. Also jetzt nicht nur die Kleinen, die was Neues machen, sondern also Volkswagen, Edeka, geht alle hin da. Nein, man muss man nicht immer drei sagen, damit es keine Werbung ist? Okay, dann sage ich auch noch Siemens.
Okay. Ich nehm sie alle mit.
Danke, du nimmst sie alle.
Zum Abschluss. This is now our planet. Run by humankind, for humankind. There's little left for the rest of the living world. Das sind die Worte eines Mannes in seinen 90ern, mittlerweile, ich glaube 96, 97. Eines Mannes, der über 70 Jahre lang die Erde bereist hat und die Veränderung in der Zeit, dieser Zeit mit eigenen Augen hat sehen können. Ich spreche von
David Attenborough
in der Netflix-Doku Life on Planet Earth. Du machst das jetzt seit 30 Jahren. Die Veränderungen, die David Attenborough anfangs beobachtet haben, gehen jetzt sehr viel schneller. Was befürchtest du eigentlich in deinen 90ern? Hoffentlich wird es soweit kommen, noch sehen zu müssen.
Ja, ist schon irre. Also Sir David hat das ja, 70 Jahre, ne? Macht er das, glaube ich. Das heißt, ich habe noch nicht mal die Hälfte meines Berufslebens hinter mich gebracht. Ich mache es jetzt 30 Jahre, habe dann noch 40 vor mir. Ich habe natürlich auch seine Biografie gelesen, Life on Air. Und das Interessante daran ist, der hat mal angefangen bei der BBC, als Fernsehen noch keiner ernst genommen hat. Und die sind um die Welt gefahren und haben wilde Tiere eingefangen, um sie in Zoos zu sperren. Das ist der Beginn von David Attenboroughs Naturfilmerkarriere. Interessant, weil es eben etwas widerspiegelt. Wahrscheinlich war er schon damals ein sehr anständiger Mann, aber der Zeitgeist war eben so. Niemand hat etwas Falsches gefühlt, wenn man gesagt hat, ich fahre jetzt einfach mal nach Afrika und fange da ein paar schöne wilde Tiere, damit wir die in London in einem Zoo sperren können. Heute macht niemand mehr sowas. Also kein verantwortungsbewusster Zoo fängt seltene wilde Tiere ein, nur um sie dann in zu enge Käfige zu sperren. Sowas macht keiner mehr. Aber so hat er eben auch angefangen. Und deshalb spiegelt seine Biografie auch die komplette Entwicklung der Nachhaltigkeitskommunikation in der globalen Öffentlichkeit wieder. Und Sir David hat ja, das muss man, hat man ihm auch lange vorgeworfen, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, er hat auch sehr, 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 die BBC hat ihn, glaube ich, aber ein bisschen dazu gezwungen, sehr, sehr, sehr viel zu lange nichts gesagt zur Umweltzerstörung. Also schon als wir alle über sauren Regen und Artensterben und auch den Klimawandel geredet haben, war bei der BBC und bei Sir David immer noch Schweigen im Schacht. Man hat sich nie getraut, dieses kontroverse, damals noch sehr kontroverse Thema anzupacken. Und das ist jetzt so ein Späterweckter auch, muss man sagen. Also der sich sehr, 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 ich finde auch tatsächlich zu spät, für den Umweltschutz eingesetzt hat. Das ist wirklich etwas, was er erst jenseits der 80 wirklich gemacht hat. Wieder besseres Wissen, behaupte ich. Aber das ist eben genauso, wie unsere Gesellschaft auch funktioniert. Wir wissen ja auch schon lange aus der Naturwissenschaft heraus, wie es läuft, und haben aber trotzdem weiter so gehandelt wie bisher. Also Erkenntnis und Handlungsimpuls sind ja leider zwei völlig verschiedene Dinge. Das ist ja gerade unser Problem. Das spiegelt sich da wieder. Aber ja, also wenn dann der weise Sir David heute sowas sagt, dann schießen auch mir die Tränen ein. Das ist schon großartig.
Was würdest du denn sagen? Was befürchtest du in deinen 90ern sehen zu müssen?
Ja, das war die Frage, die ich vergessen hatte, aber du bist drauf geblieben. Befürchte ich, danke. Also wenn wir mal ganz kurz ehrlich reden und nicht in rhetorischen Mustern und nicht meiner Lieblingsmaxime von Karl Popper folgend, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Das ist einer der klügsten Sätze, die ich kenne, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn wir das mal kurz beiseite lassen, wenn wir nur die Zahlen angucken, es kann schiefgehen. Das ist eine Wahrheit. Es kann wirklich schiefgehen. Wenn wir uns die Klimaentwicklung angucken, das Tempo des Artensterbens, die Veränderung der Stoffkreisläufe im Bereich Stickstoff und Phosphor und so, also mal die planetaren Grenzen sich anschauen, die Johan Rockström vor, ich glaube, auch schon wieder 10, 20 Jahren entwickelt hat. Wir haben das Potenzial, die Zivilisation, so wie wir sie kennen, wirklich gegen die Wand zu fahren. Das kann passieren und kein seriös denkender Mensch kann das ausschließen. Aber die Zukunft wird so, wie wir über sie sprechen. Das ist eine wichtige Erkenntnis und das ist auch nicht naiv. Also wenn man sich mal klar macht, welche Ideen oder welche Taten auf der Welt viel verändert haben, im Guten wie im Schlechten, dann basieren die immer auf einer Erzählung. Also ich meine, stell dir mal vor, ich würde dir vorschlagen, hey, in einer Gegend, wo es nur Sand gibt, bauen wir mal das größte Gebäude der Welt und das hat absolut keine Funktion. Einfach nur so, weil ich dran glaube, dann würdest du dir an die Stirn fassen. Aber genau aufgrund so einer Erzählung, wenn sie überzeugend vorgetragen ist, stehen die Pyramiden heute in Ägypten und sind eines der größten Kulturdenkmäler der Menschheit. Also die Erzählung definiert, was wir in Zukunft tun. Wenn wir die Zukunft als Untergangsszenario inszenieren, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Oder in der mir eigenen Art mal ganz simpel, wenn mein FC St. Pauli aufläuft zu einem Aufstiegsspiel, um endlich wieder in die erste Liga zu kommen und die sich vorher in der Kabine schon sagen, wir haben keine Chance, das schaffen wir nie, dann verlieren sie auch. Wir müssen es versuchen. Und das ist eben doch Karl Popper. Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative mit der Betonung auf dem Wort vernünftig. Wer nicht optimistisch ist, handelt unvernünftig, weil er dem Untergang das Wort redet und ihn damit wahrscheinlicher macht.
Es ist toll, dass du jetzt gerade zum Schluss nochmal Karl Popper zitiert hast. Es klingt schon fast wie ein Mantra und das ist ein richtig gutes Mantra. Danke, Dirk, für diesen Ausflug in deine Erfahrungswelt, in deine Wissenswelt.
Danke für deine Zeit.
Alles Gute. Ja, toll, toll, toll. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wir haben, glaube ich, ganz gut Werbung für das Festival, würde ich sagen, gemacht. Es gibt in den Shownotes einen Link zu den Very Early Bird Tickets. Die ersten Tickets sind tatsächlich schon im Verkauf. Schaut es euch mal an. So günstig wird es dieses Jahr nicht mehr. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Eine bockstarke Woche euch und auf bald. Tschö.
Auf Wiederhören.